Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Folge von The Real Pain. Wir nehmen heute am 21. August auf und aktuell läuft in Peking die World Robotics Messe, glaube ich. Und dazu habe ich mir ja auch gewünscht, dass wir endlich jemanden zum Thema Robotics einladen können zu uns in den Podcast. Und wir haben uns da den Gernot Pöchgraber eingeladen, den Leiter der Arbeitsgruppe Prozessinnovation an der TU Wien. Vielen Dank, Gernot, dass du dich bereit erklärt hast, bei uns über das Thema AI bzw. Robotics zu sprechen. Wir befinden uns ja gerade bei diesem Übergang von der generativen AI zur Physical AI. Und ich glaube, da kannst du uns sicher einiges erzählen. Und vielleicht, du hast uns im Vorgespräch ja auch schon erzählt, warum es so schwierig ist, in der Immobilienwirtschaft in das Thema Robotics zu kommen. Vielleicht magst du uns das dann auch noch mal kurz erzählen. Aber jetzt erst einmal zu deiner Person. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich heute da sein kann. Ganz kurz zu mir. Also ich habe generell einen Maschinenbau-Background mit Wirtschaftsingenieurwesen und bin eigentlich in drei Bereiche aufgestellt. Ich sage, das ist immer bei mir Wissenschaft, Innovation und Investment. Und im wissenschaftlichen Teil, das hast du schon vorweggenommen, darf ich die Arbeitsgruppe für Prozessinnovation auf der TU Wien leiten. Habe dann seit 2015 mit der Techgraber Solutions eine Unternehmensberatung im Bereich Technologie und Innovationsentwicklung, wo Unternehmen innovative Entwicklungen zu mir auslagern, beziehungsweise ich da Kapazitäten und Ressourcen abdecke, die intern nicht vorhanden haben. Und habe dann nur mit der Innovation Ventures eine Investment Holding, kleine, aber feine, für Deep Tech Innovationen, wo wir dann auch so Innovationen unterstützen, eigentlich from scratch, kann man sagen. Mhm. Genau. Zu deiner Frage, es ist natürlich jetzt gang und gäbe und das, glaube ich, eine Robotikmesse passt nirgends besser zur Zeit in China, weil da die Entwicklung stetig voranschreitet. Und das größte Problem, was ich sehe zwischen, wo ist der State of the Art in der Robotik und warum ist das in der Immobilien- oder Baubranche nicht, ist, weil die Robotik ist sehr groß in einem Umfeld, zum Beispiel in der Automobilindustrie. Da ist man abgekapselt und das Werkstück kommt zum Roboter oder zur automatisierten Anlage. Und in der Immobilienbranche haben wir das genau umgekehrt. Mhm. Da muss eigentlich der Roboter zum Werkstück kommen und er weiß halt nie, wie es da genau aussieht, welche Konditionen das hat, Wetter, Temperatur. Das sind einfach Dinge, die man in einer Produktion beispielsweise alles unter Kontrolle hat und in der Immobilien- oder Baubranche halt nicht.
Mhm. Aber wärst du, in der Vorbereitung für diese Folge ja auch gelesen, ich meine, es gibt ja die sogenannte Software as a Service. Wäre da nicht auch Robotics as a Service eine Option, dass quasi ein Unternehmen so einen Baustellenroboter hat und dann der auf den verschiedensten Baustellen mit den verschiedensten Umständen umgehen kann oder verschiedene Roboter für verschiedene Umstände und diese Firma stellt halt dann einfach diesen Roboter zur Verfügung. Ist das nicht eine Option?
Also definitiv, es wird auch sicher in die Richtung gehen. Die einzige Unsicherheit, die man hier hat, auch wieder, wenn wir von Roboter sprechen, dann sehr viele Leute glauben, wir sprechen da von einem sogenannten humanoiden Roboter, also ein menschenähnlicher Roboter. Und wenn ich von einem Roboter spreche, ist das auch teilweise eine ganz plumpe Maschine, die vielleicht nur eine Ausführung durchführt. Und so wie es jetzt in der Baubranche ist, also die Branche wächst auch in der Robotik. Robotik in der Baubranche mit circa 19% im Jahr. Und da gibt's natürlich, wo die Reise hingeht, ist, dass beispielsweise Baumaschinen autonom gesteuert werden. Das heißt, ich mache jetzt zum Beispiel einen handelsüblichen Bagger oder eine Maschine, mache ich so intelligent, dass der 24/7 durcharbeiten kann. Mhm. Das ist eigentlich die Robotik, die jetzt gerade gebraucht wird, weil das ja Maschinen sind, die eigentlich auch mit diesen Umgebungseinflüssen umgehen können. Und die werden dann mit der Steuerung, mit einer Sensorik ausgestattet, werden fühlend und können so eigentlich dann auch wie ein Roboter arbeiten, ist aber eben noch doch weit von humanoiden Robotern entfernt.
Ja, aber es muss ja nicht unbedingt der Humanoide sein, ne?
Richtig, genau. Also es gibt, diese Baumaschinen ist die eine Geschichte, die zweite ist in der Layoutierung zum Beispiel. Also Planzeichnungen, Leitungszeichnungen und solche Dinge, die werden auch durch Roboter ausgeführt, haben wir normal ein hohes Fehlerpotenzial. Und das funktioniert auch. Und das ist ja sicher der größte Markt, beziehungsweise dort, wo eben der Pain am größten ist, zum Beispiel schwierig, also wo schwierig Zugänglichkeit ist, wo Überkopfarbeiten sind, solche Dinge, da ist es natürlich dann so, dass da am ehesten gearbeitet wird, weil da arbeitet auch der Mensch langsam, es ist sehr mühsam, anstrengend, man braucht vielleicht mehr und da schaut man auch, dass man da Lösungen findet dafür.
Und gerade auch, ich denke mal so, gerade auch bei gefährlichen Arbeiten oder im Tunnelbau oder so, da muss ja das alles noch viel schneller sich eigentlich in Richtung Robotics weiterentwickeln, oder?
Also Tunnelbau auf jeden Fall, und du hast eine ganz wichtige Sache angesprochen, das ist die Gefahr dahinter. Eine Geschichte, die allgegenwärtig ist, das ist zum Beispiel bei der Reinigung, also Gebäudereinigung, Fenster putzen. Mhm. Also in den USA sterben jedes Jahr zwischen 50 und 70 Leute nur durch die Reinigungsarbeiten an Gebäuden. Und das ist aber circa ein gutes Drittel von den ganzen Bauunfällen, die passieren. Mhm. Und gerade jetzt, wenn man jetzt in den Nahen Osten sieht, wo die Gebäude ja immer die skurrilsten Formen annehmen, ist es auch so, dass eine normale Reinigung gar nicht mehr möglich ist. Und da ist man zum Beispiel jetzt drauf und dran, dass man das mit Trapezrobotern oder mit Drohnen dieses Reinigen abfängt. Mhm. Das Problem ist, wir sind noch nicht dort. Das Trapez kann keine geschwungenen Formen fahren. Und die Drohne hat ein Problem mit der Wasserversorgung und mit Druck. Also das sind zum Beispiel Riesenprobleme, die man versucht, die zu bewältigen mit Robotik und mit autonomen Systemen.
Mhm. Ich würde gerne ein bisschen auf die Grundlagen zurückgehen. Das Thema Humanoid wurde schon angesprochen. Wir erleben jetzt ganz aktuell täglich oder wöchentlich die Ausbrüche von KI-Software. Unter dem Aspekt, Ich habe auch recherchiert und habe geschaut, wo beginnt das eigentlich? Und der Isaac Asimov hat in den 40er Jahren, 1940, 1942, hat er die drei Gesetze der Robotik definiert. Ja? Sinngemäß, ein Roboter darf einen Menschen nicht schaden oder durch Untätigkeit zulassen, dass ihm Schaden zugefügt wird. Er muss Befehlen gehorchen, außer sie widersprechen dem ersten Gesetz. Und er muss sich selbst schützen, der Roboter, solange das nicht die ersten beiden Gesetze verletzt. Ja? So, was wir da gerade erleben, auch im KI- und AI-Bereich, ist schon einmal etwas, was diesen Gesetzen nicht ganz entspricht. Wie sieht's in der ganzen Robotik aus? Wie laufen die Diskussionen der ganzen Anwendungen, von denen wir jetzt schon viele gehört haben? Wie nimmst du die ethische Diskussion wahr? Vielleicht gibt's da auch Arbeitsgruppen, ähnlich wie in Kalifornien bei den großen AIs dieser Welt, wo man sich intensiv damit auseinandersetzt. Das gesamte Thema der Ethik.
Ist ein sehr guter Punkt und da muss ich mal sagen, generell in der Robotik ist es so, dass der Roboter ist, oder in der Automatisierungstechnik, der ist eigentlich so gut oder so schlau wie der Programmierer, der dahinter sitzt, hat natürlich jetzt dieses AI- und KI-Zeitalter völlig geändert. Ja? Weil wenn man den jetzt natürlich mitdenken lässt, dann stellt sich die Frage, ja. Und da sind wir noch nicht so weit, weil es einfach, gerade bei den humanoiden Robotern, und das ist da hauptsächlich, da haben wir halt noch Einschränkungen. Ich sage jetzt, ein humanoider Roboter hat circa 70 Kilo und kann circa 15 Kilo heben. Das heißt, da ist er bei einem Menschen, ist er noch deutlich dahinter, ja.
Sand.
Ein humanoider Roboter hat zwischen 2 und 4 Stunden Akkulaufzeit, dann muss er wieder laden. Das funktioniert auch nicht und ist auch unterlegen. Und was ganz wichtig ist, und da geht es aber jetzt auch um diesen KI-Ansatz, ein Roboter, auch mit in Kombination mit KI, ist sehr gut bei beschreibenden Tätigkeiten und nicht bei zeigenden. Das heißt, wenn ich zu einem humanoiden Roboter gehe und ich zeige ihm was und sage, du machst das jetzt so, dann wird es sehr schwierig. Weil dann braucht er die Sensorik dazu. Wenn ich das aber bis ins Detail beschreibe, tut er sich leichter. Und wie wir wissen, in der Baubranche ist doch eher im Handwerk, generell im Handwerk, das Zeigen üblicher wie das detaillierte Beschreiben.
Das heißt also, Ergänzungsfrage noch oder Feststellung, durch diese physische Aktionen, man kann den ja auch einsperren, ich sage jetzt einmal, wahrscheinlich noch leichter, als man eine Software einsperren kann.
Ne? Also definitiv, und das ist halt auch die Frage, und da vermischt sich auch das, ob zum Beispiel nicht ein KI-Agent, der autonom agiert, auch ein Roboter ist. meines Erachtens ist es ein Roboter, weil wenn mir heutzutage die KI ich den einstellen kann, dass er meine kompletten Reisen plant und Flüge bucht, ohne dass ich da im Prinzip das absegne, wenn ich das will, dann ist das für mich ein Roboter. Ist genauso, wie wenn ich einen humanoiden Roboter vor einen Computer setzen würde und der macht das. Also da gibt es für mich keinen Unterschied. Und bei der physischen Arbeit ist halt dann noch ein Unterschied und der ist sehr groß. Für mich der Paradebeispiel ist, wenn ich zum Beispiel einen Hammer in meiner Hand halte. Und ich einen Hammer in meiner Hand halte und ich werde müde und ich merke, der Hammer rutscht mir aus den Händen, dann wäre ich automatisch instinktiv fester zugreifen. Die Sensorik, die notwendig ist, um diesen Aspekt abzudecken, ist bei einem humanoiden Roboter gigantisch. Dass der da mitfühlt und weiß, ich habe diesen Effekt des Rutschens und muss da agieren darauf, dass das nicht passiert. Das ist zum Beispiel eine Problemstellung, die jetzt nicht so einfach zum Handhaben ist, wie das jetzt ein Mensch jemals tun würde. Und das sind so, man braucht da Sensorik dafür. Man muss einmal definieren, was ist Rutschen eigentlich in einer Roboterhand, ja. Dann hat ist die Roboterhand vielleicht aus Kunststoff oder sie hat einen Handschuh an oder gar keinen. Das sind alles Aspekte, dass ich vielleicht eine andere Kombination aus Sensorik brauchen würde. Und das macht das Ganze einfach viel schwieriger.
Das heißt, wir brauchen nur keine Angst haben, dass uns die Roboter die Weltherrschaft übernehmen in den nächsten 1-2 Jahren.
Also zumindest im mechanischen Bereich einstweilen da jetzt noch nicht, aber es gibt ja natürlich sehr viele Fahrzeuge und wenn man jetzt sagt, so wie vorher, ich kann einen Bagger oder eine Maschine da so ausstatten, dass die autonom fährt, ja, gibt es natürlich andere Maschinen und andere Geräte, die viel gefährlicher sind und da sieht die Sache anders aus, ja, und ich sage jetzt, so hart das jetzt klingt, aber vor einem 45-Tonnen Bagger auf einem Panzer ist jetzt nicht mehr so weit. Ja. Also daher würde ich sagen, man muss das schon aus einem Bereich betrachten, der da wirklich schwerwiegend ist. Aber dass jetzt die humanoiden Roboter nächstes Jahr oder in 2 Jahren die Welt erobern, da bin ich mir recht sicher, dass das nicht passieren wird.
Okay, also nicht die humanoiden Roboter, sondern also man kann nicht komplett ausschließen, dass die Roboter die Weltherrschaft übernehmen, sondern nur die Humanoiden nicht.
Ja, und aber diese Kombination, dass natürlich da jetzt die Robotik und die KI da ganz eng verwoben sind und in Zukunft nicht mehr anders agieren wird, das ist ein Thema, definitiv. Mhm. Und das macht auch die ganze Sensorik und alles leichter, weil so, wo wir einen Aufwand gehabt haben, dass wir viele Sensoren zusammenspielen lassen, ist natürlich jetzt durch die KI viel leichter. Früher habe ich gehabt 5 Sensoren, die habe ich abgestimmt, was passiert, wann welcher Sensor wie reagiert. Ja. Das ist heute mit der KI natürlich ganz, ganz einfach umzusetzen und viel einfacher. Und darum wird auch die Entwicklung viel schneller gehen. Also das, was wir heute sagen, was die Probleme sind, sind wahrscheinlich 2030 keine mehr, sage ich auch ganz ehrlich.
Spätestens wahrscheinlich.
Ja, genau. Ja. Also das wird, ja. Und zum Beispiel, man sieht es in der Logistikbranche, Kartonagen schlichten, Kartons nehmen, zum Beispiel Arbeiten, die repetitiv sind, die immer gleich sind, ja. Mhm. Das wird kein Problem sein. Ich glaube auch zum Beispiel, dass humanoide Roboter in der Gastro oder im Haushalt sehr bald Einklang finden wird. Sehr, also weil das ist, wenn das repetitiv ist und ich sage jetzt mein Geschirrspüler einräumen und man weiß, das Geschirrset ist immer gleich, der Geschirrspüler ist immer gleich, bügeln, solche Sachen, ist ja dann natürlich auch Haushalt generell ist was, das wird sehr, sehr bald kommen. Mhm. Ja, und das werden sich auch die Menschen leisten, bin ich überzeugt davon. Mhm.
Das heißt, wer ist da in die Börse gegangen, jetzt Unitree oder so irgendwie, dieses chinesische Unternehmen, das die humanoiden Roboter produziert, wo jetzt an die Börse gegangen sind und sie sind nach, weiß nicht, einer Woche auf 450% plus, ist nicht so unrealistisch.
Ist sicher auch kein Einzelfall. Mhm. Also das sehen wir ja gerade in dieser Robotik und KI-Welt sehr stark, KI nur viel mehr. Mhm. Aber also bei mir ist so, ich habe einen Hardware-Background und ich beschäftige mich großteils mit Hardware. Und da sieht man, dass das viel größer ist. Also meine operative Aufgabe gerade, beschäftigt mich sehr viel im Bereich mit Airport Security, kritischer Infrastruktur. Und da sieht man natürlich, dass dieser Security-Ansatz ein ganz großer ist und dass da schon sehr darauf geachtet wird, wie die Cyber Security, wie das aussieht. Und dass da so wenig wie möglich passiert, dass man abgekapselte Systeme behandelt. Und eher wieder in die Richtung geht. Also wir werden sicher sehr viel autonome oder abgekapselte Systeme in kritischer Infrastruktur haben, wie dass das jetzt alles vernetzt ist und kommuniziert, zumindest einstweilen.
Mhm. In diese Flughafen-Security-Thematik möchte ich kurz einhaken, weil sie ja auch in das Gebäudethema mitspielt. Also kann ich mir das jetzt so vorstellen, denn das Flughafen-Security, das abgesehen von dem Software, von der Software-Technologie, da auch so Security-Roboter schon vorhanden sind oder rumfahren? Oder wie kann ich mir diese Flughafen-Security im Zusammenhang mit Robotics vorstellen?
Also bei uns ist es eher so, dass es gibt ja jetzt diese Self-Service-Drop-Off, wo man das Großgepäck abgibt, automatisiert, ohne einen Mitarbeiter.
Ja.
Und wo wir gemeinsam mit der Bäumer Group am Entwickeln sind, ist das Produkt heißt Sectro, und wir wollen die Sicherheitskontrolle der Zukunft schaffen. Und da geht es eher darum, dass zurzeit der Prozess in der Sicherheitskontrolle sehr menschengetrieben ist. Mhm. Es gibt da zu wenig Arbeitskräfte da und die Kontrolle ist so gut wie die Mitarbeiter dort. Mhm. Und wir wollen einfach mit dem hohen Grad an Robotik und Automatisierung diese Self-Service-Gedanken schaffen und wollen noch zusätzlich das unabhängiger machen. Das heißt, ich weiß als Flughafen, dass dieser Prozess mit natürlich einer Abweichung, weil ganz ohne Kontrolleure geht es nicht, das soll ja auch, ist auch gut so, aber der wird stabiler. Und ich habe einfach durch Automatisierung und durch Robotik einen stabileren Prozess, weil ich weniger unabhängig bin. Ja? Weil die Maschine läuft halt genauso gut, egal ob sie jetzt schlecht geschlafen hat oder nicht, muss man auch sagen. Oder egal, ob private Probleme dazukommen. So hart das natürlich jetzt ist, und das ist eine Aussage, die ist vielleicht nicht ganz, also kann man sehr stark diskutieren, aber gerade in sicherheitskritischer Infrastruktur geht es darum, dass man viele Menschen schützt und dass ich von 2 Millionen Menschen ein, zwei rauspicken kann, die was vorhaben, was nicht in Ordnung ist. Und da kann man natürlich, spricht man dann über so Sachen, dass man einen Prozess stabilisiert. Und genau das ist in der ganzen Robotik. Man mag einen Prozess stabilisieren und darum einen repetitiven einen Prozess, der sich wiederholt, der geht dann auch leichter zum Automatisieren und mit einem Roboter abzubilden.
Aber das heißt, diese Flughafen-Security, über die wir da sprechen, das ist jetzt eher in Richtung Gepäck-Security, oder ist das halt auch so, dass dann statt den Security-Menschen, Wächtern, die da jetzt rumlaufen, Roboter rumfahren, laufen?
Nein, da geht es eher darum, dass man die Kontrolle, das Gepäck kontrolliert, hauptsächlich das Handgepäck. Also Hauptgrund natürlich, dass nicht wieder so ein Vorfall wie damals bei 9-11 passiert. Das ist ja der Grund für die Handgepäck-Security-Kontrollen. Und dass im Prinzip nichts auf die Airside, wie das genannt wird, oder in das Flugzeug kommt, was dort nicht hingehört. Mhm. Also das ist der Hauptgrund. Und die Roboter, die herumgehen und überwachen, das ist ein sehr guter Punkt. Boston Dynamics hat da ein Produkt entwickelt, das ist der Spot. Das ist ein Roboterhund, und der ist auch im Einsatz. Kostet ca. $75,000. Und der ist auch in der Immobilienbranche im Einsatz, hauptsächlich also als Überwachungsfunktion. Mhm. Kann zum Beispiel durch bestehende Immobilien, kann sich der bewegen und kann aufgrund von Vibrationen, von Geräuschen, von Sensoren mit Kameras, kann der auf Unregelmäßigkeiten aufmerksam machen. Und der geht da seine Runden, wie oft es auch notwendig ist, und nimmt im Prinzip so auf. Da geht es eher darum, dass man seine Immobilie oder sein Gebäude selbst besser kennenlernt. Ja? Mhm. Und eher nicht, dass ich da das repariere. Mhm. Das gibt es dann auch im Bereich, dass ich Leitungsdetektion mache zum Beispiel. Dann gibt es eben, also es ist hauptsächlich in der Überwachung bei bestehenden Immobilien. Mhm. Und dann gibt es einen weiteren Punkt, jetzt nicht bei bestehenden Immobilien, wo es dann wieder um die Renovierung geht, dass ich beispielsweise, es gibt eine total gute Lösung zum Fliesen entfernen, beispielsweise, ja, sowas. Und auch im Abrissbereich, da ist Husqvarna sehr weit eigentlich auch, dass die so Roboter, die entweder bedient werden, aber von der Ferne, oder auch autonom arbeiten, im Abrissbereich, dass man einfach diesen extremen, diese Schockmomente, also die Vibrationen, die der menschliche Körper ausgesetzt wird, dabei, dass man die wegbringt, dass man die auf eine Maschine auslagert.
Mich interessiert die größte Herausforderung noch einmal, also wenn ich nochmal zurückgehe, also auch bei den Pains, ja, diese Entwicklungen sind ja unglaublich vielfältig. Also du hast das, und wir kommen dann vielleicht nochmal auf die Immobilienbranche zurück. Aber wo ist jetzt aus eurer Sicht, weil du gerade sagst, du bist auf Hardware spezialisiert, du hast das Thema Sensorik angesprochen. Wo ist da im Moment noch der größte Punkt, wo ihr sagt, ich sage das jetzt ganz flapsig, ja, Mensch zu Robotik, wo ist der größte Spread und die größte Challenge in der Umsetzung, Übersetzung?
Sicher ganz eine große Challenge noch immer ist die menschliche Hand. Also ich habe in der menschlichen Hand circa, also ich habe über 20 Freiheitsgrade. Das heißt, mit Freiheitsgrad spreche ich von einer Richtung, wie wir uns bewegen können. Das heißt, ich kann die Hand in 20 verschiedene Ebenen bewegen. Und die sind mit Muskeln ausgestattet, sind mit Sehnen ausgestattet. Und da, sage ich mal, hat die Natur bei unserem Körper wirklich ein Wunder geschaffen, weil das in dieser Form nachzubauen, ist eine Challenge. Das ist eine Challenge, weil erstens einmal die ganzen Motoren, die ich dafür bräuchte, sind so groß, dass ich es niemals in den Finger reinbringen würde. Die Kraft und die Energie, die ich brauche, ist alles so komplex. Da gibt es schon Nachbauten, ist auch schon was gemacht worden. Aber prinzipiell ist das zum Beispiel eine Komplexität, die nicht so leicht nachzubauen ist. Und ich brauche einfach die Hand für wirklich dezidierte Handgriffe, für Bewegungen. Und da komme ich auch zu diesem Pain der Genauigkeit. Das heißt, wenn ich wirklich genau arbeiten muss und exakt arbeiten muss, habe ich hier eine Schwierigkeit. Einfach darum, dass ich diesen Tastsinn nicht habe und die Sensorik, dass ich weiß, dieses Feedback, was wir bekommen, ja, wenn ich mit dem Daumen gegen einen Gegenstand drücke oder gegen eine Tür, mir wird relativ schnell bewusst, ob ich diese Tür jetzt aufbringe oder nicht. Und dieses Feedback zu verarbeiten, das ist da sicher schwerwiegend. Dann eben auch, was ich vorher schon angesprochen habe, Gewicht zu Hebeleistung, die 70 zu 15 Kilo, wo jetzt ja der Mensch wirklich deutlich überlegen ist, und auch noch die, also ein humanoider Roboter, der braucht eine Umgebung, die er kennt. Den kann man nicht rausschicken, und wenn der nicht weiß, dass es in 15 Minuten zu regnen beginnt und er muss, was da zu machen ist, ist schwierig. Und was noch dazu kommt, die ganzen Gelenke, die ganzen Bauteile, die verschleißen ja alle. Das heißt, das ist ja so, dass das kaputt wird. Und wenn ich von einer Genauigkeit spreche, dann werden die ungenauer. Und umso mehr bewegliche Teile, so wie es wir im Maschinenbau sagen, umso mehr bewegliche Teile ich habe, umso schwieriger ist die Instandhaltung, umso mehr Fehler passieren und fehleranfälliger ist. Es ist ein humanoider Roboter, ist halt gigantisch. Ja. Und auch, wo wir vorher zur Unterhaltung gesprochen haben, ja, wenn die jetzt natürlich da tanzen und Saltos machen und sich schnell bewegen in alle Richtungen, das ist super und schaut toll aus, aber ob sich der jetzt 5 cm weiter nach links oder rechts bewegt, das ist vollkommen egal. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel an die Medizintechnik denke, ja, und ich muss da mit einem Roboter an einer Operation teilnehmen, ja, da sind 5 cm, braucht er gar nicht anfangen. Ja.
Aber nur in der Medizintechnik wird er das schon eigentlich urlang verwendet, oder?
Also da geht es jetzt auch hier über diese Remote-Anwendung, und das wird natürlich verwendet, aber da ist halt schon immer die Steuerung übernimmt schon
der Mensch.
Ja. Mhm. Also das ist, aber das stimmt schon. Also gerade in der Robotik ist das definitiv schon angekommen und wird sehr viel nicht geben. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Mediziner, aber ein bisschen in die Medizintechnik reingeschnuppert und ist sehr interessant. Aber ist auch nicht umsonst, dass da dieser Zertifizierungsaufwand dahinter so, so komplex ist, mhm. Weil sollte eigentlich passen und sollte funktionieren, das ist das Wichtigste.
Mhm. Aber wenn wir jetzt so über diese Verschleißthemen und so weiter reden, ist immer die Frage der Return on Investment. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt ein Bauprojekt habe, ich versuche mit meinem Bauprojekt möglichst die Kosten, gerade wenn Lohnkosten und was weiß ich was, Baumaterialkosten eh schon steigen, versuche ich ja immer irgendwie die Kosten runterzubringen. Und dann denke ich mir, so wie die POR jetzt, glaube ich, von der POR habe ich das, glaube ich, gelesen, diesen Maurerroboter jetzt im Einsatz hat, der, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Stunden der jetzt durchgearbeitet hat, ja? Oder 1,5 Maurermeister oder so ersetzen kann, theoretisch. Dann muss ich mir das ja eigentlich so durchkalkulieren. Was kostet mir die Anschaffung von diesem Roboter und was erspart es mir im Eigentlichen? Und so wie ich dich jetzt verstanden habe, sind wir da einfach von den von den Kosten dieses Roboters, insbesondere auch was den Verschleiß angeht, noch viel zu hoch, dass sie das überhaupt aktuell noch rentiert. Ja.
Das ist sicher ein Punkt, das ist der erste Punkt. Und dieser Roboter, also ich kenne den, ist von einem australischen Anbieter und sehr spannend, weil ist ein österreichisches Unternehmen, ist da beteiligt daran. Ich glaube, dass die Wienerberger ist. Mhm. Und das Spannende bei dem Roboter ist natürlich, ich glaube, die wollten 200 Ziegel in der Stunde schaffen und das Ziel sind 1000, irgendwie so. Mhm. Und es ist eigentlich, das ist ja nicht mehr wie ein Kran auf einem LKW und das Material wird durch diesen Arm bereitgestellt und aufgesetzt. Mhm. Ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz und ist ja ganz klar, es geht schon ein bisschen in Richtung 3D-Drucker, was da gemacht wird. Mhm. Aber auch hier, das ist ein eigener Ziegel. Das ist kein Standardziegel, der da verwendet wird. Das ist ein eigenes Material vom Verbindungsmittel. Okay. Und das ist viel teurer wie der Standard. Und eine Sache, die jetzt regulativ dazu kommt, ja, wenn dieser Roboter jetzt das Gebäude baut, ja, wer steht da jetzt dafür gerade, dass das 30 Jahre hält? Mhm. Wenn man es vergleicht mit einem herkömmlichen Verfahren, ja. Mhm. Also wer nimmt dieses Risiko auf die Kappe?
Die Verantwortung.
Genau, die Verantwortung. Und das ist, glaube ich, ein Riesenthema. Also, weil ich jetzt der 3D-Druck angesprochen habe, ist ja auch in aller Munde und wird ja sehr viel gemacht. Aber ich glaube, das größte Einfamilienhaus, das in Europa bis jetzt gedruckt wurde, war von den Kosten 30% über einer herkömmlichen Verfahren. Mhm. Und der Grund dafür ist, dass halt das Bindemittel und der Zementgehalt zu hoch ist. Und das ist wieder sehr, auch von der CO2-Bilanz sehr schlecht. Mhm. Und dass ich einfach eigene Materialien brauche, die viel teurer sind, dass das funktioniert, dass ich das zuerst flüssig habe. Dann muss das ganz schnell hart werden, dass ich dann mit der nächsten Schicht wieder drauf gehe. Ja, und dann eben auch die Regulatorien, dass das überhaupt erlaubt ist. Ja. Mhm. In Dubai gibt es ein anderes Gebäude, da ist das alles viel schneller gegangen, weil da der Bauherr eigentlich eher der ist, der die Verantwortung trägt. Und ich glaube, dass da, wie gesagt, das ist sicher ein Punkt, der schwierig ist.
Mhm. Aber ich denke mal, jetzt weil du auch diesen Ziegelroboter gesagt hast, dass da wahrscheinlich Wienerberger beteiligt ist, das ist ja jetzt noch ganz im Anfangsstadium. Jetzt ist das noch ein besonderer Ziegel, jetzt ist das noch ein besonderes Bindemittel. Aber das wird sich ja dann auch irgendwann einmal in Richtung Masse bewegen wahrscheinlich, oder? Ich meine, das ist ja jetzt quasi nur ein Forschungsprojekt, das zu verwenden.
Natürlich, also es ist definitiv so wie, also jede Innovation, jede disruptive Innovation war bei der ersten Anwendung teuer. Mhm. Es gibt keine, die von Anfang an billig war. Mhm. Oder kostengünstig und da werden wir da genauso hinkommen. Also ich bin ja überzeugt davon, dass das funktioniert wird und da geht es ja auch um einen Durchsatz und um die Schnelligkeit und es funktioniert auch und auf jeden Fall werden wir da hinkommen, wenn wir uns nicht niederregulieren dadurch. Ja. Ja. Das ist ein Ansatz, das ich auch in sehr vielen Projekten bei uns sehe, dass einfach gerade in der kritischen Infrastruktur, dass da Regeln vorgeschoben werden, die einfach teilweise eine Innovation bremsen.
Mhm. Das ist jetzt ein schmaler Grat zwischen Schutz der Menschheit und technologischer Innovation.
Richtig.
Apropos Innovation, wo mich deine Meinung total interessieren würde jetzt. Ich habe so das Gefühl, wir sitzen in Europa und schauen immer nach Asien. Ja, in China tut sich da wahnsinnig viel in dem Bereich. Und dann schauen wir nach Amerika. In Amerika tut sich wahnsinnig viel in dem Bereich. Was tut sich in Europa? Ich komme von uns auch, dass jetzt gesagt, der eine Roboter von Wienerberger da ist aus Australien. Was machen wir in Europa? Schauen wir einfach nur zu, oder?
Das ist eine ganz schwierige Frage und eine sehr traurige, muss ich ja wirklich sagen, weil wir haben das teilweise eben verabsäumt. Wir haben super gute Leute, die abwandern, ist ja so. Also wenn man jetzt redet, dass aus einem Kriegsgebiet ein Brain Train irgendwo hingeht und mit den Leuten, die da verloren gehen, ist es bei uns so, dass wir ein Brain Train haben in die andere Richtung, ohne eine militärische Auseinandersetzung, was wirklich eigentlich sehr, sehr schade ist. Und da ist Aufholbedarf in allen Facetten in der Innovation, weil wir haben sehr gute Leute. Ich glaube schon, wenn man das historisch betrachtet, wo jetzt Entwicklungen, Innovationen rauskommen, ja, das ist so und das gehört auch weiter gefördert, wird meines Erachtens zu wenig gefördert. Sieht man jetzt auch, also wenn Universitäten und den Bildungsbereich in einem Land wie Österreich, wo Bildung die einzige Ressource ist, die wir haben, das Geld weggenommen wird, dann wird es halt schwierig, dass man sich da auch weiterentwickelt. Ja. Mhm. Die USA hat das ein bisschen anders gemacht, die hat natürlich auch sehr gute Universitäten, aber wenn man sieht, was zum Beispiel die großen KI-Unternehmen an Forschung und Entwicklung mit der KI betreiben, ja, ich meine, die überholen da die Universitäten und der Grundlagenforschung wird jetzt privatisiert dadurch, mhm. Sie ist auch so. Mhm. Und darum das zu dem Innovationsgedanken und für jeden, der glaubt, dass zum Beispiel in Asien, China unsere Sachen sowieso nur kopiert und verbessert, also der Zug ist schon lange abgefahren. Ja. Ich sage immer, wir müssen das nutzen und müssen zusammenarbeiten mit Asien, weil dagegen und das in einen Konkurrenzkampf auszufechten, meines Erachtens ist der Zug abgefahren und die wollen auch mit uns zusammenarbeiten und ich finde das auch, also sollte man eigentlich in die Richtung eher nutzen, mhm. als Kooperation zu sehen, wir gegeneinander. Ja.
Beschäftigen wird es dich sicher. Was beschäftigt dich und euch auch in den Fachkreisen, auch im universitären Bereich, was jetzt die Zukunftsaussichten betrifft? Ja? Gibt es da Szenarien, gibt es da auch Zielbilder, wo man bewusst hinarbeitet mittellangfristig? Wie sieht das aus?
Ja, also in meinem Bereich definitiv im Automatisierungs- und Robotikbereich ist, also Ziel muss sein, diese mannlose Produktion oder mannlose Fertigung. Das ist einfach so, weil sonst Europa als Produktionsstandort da in Zukunft keine Chance haben mehr wird. Wir wissen, wie man Qualität erzeugt, wie man das macht und das ist die einzige Chance, dass wir dorthin kommen. Das Zweite, was mich wirklich persönlich sehr beschäftigt, ist, dass die großen KI-Unternehmen die Diskussion aufbringen, diesen Entwicklungstrend zu stoppen, beziehungsweise ein bisschen ja einzudämmen. Das heißt, dass man die Entwicklung nicht so schnell gehen lässt. Das ist was mich sehr beschäftigt, weil ich kann mich in der Geschichte nicht erinnern, dass irgendein profitables Unternehmen einmal hergegangen ist und gesagt hat, ich muss jetzt einen Schritt zurück machen, dass ich weniger profitabel bin vielleicht, aber es ist gefährlich. Das ist was mich wirklich beschäftigt, weil ich nicht weiß, auch noch nicht weiß, wie ich damit umgehen soll oder was da auf uns zukommt.
Muss man noch nicht wissen, oder?
Genau, richtig, ja. Mhm. Und das heißt, da muss ich ja, wenn ich mich zu so einer Aussage öffentlich hinleiten lasse, dann muss ich da irgendwas dahinter sein. Und in einem, sage ich einmal, in einem Kapitalmarkt, wie es gerade in der USA ist, ja, da ist der Aspekt eigentlich
noch
schwerwiegender, weil die denken als letztes dran, ja, weil halt einfach die Volkswirtschaft so ausgelegt ist. Ist jetzt nicht schlecht, die sind halt so, ja. Mhm. Und darum sind sie dort, wo sie sind, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ja, das ist die Dinge, aber generell, wenn ich jetzt in 30, 40 Jahren schaue, also ich glaube schon, dass man sehr viele Berufslücken, die wir ja haben, definitiv durch Robotik füllen können. Jetzt gar nicht so im Maschinenbaubereich oder im Produktionsbereich, weil da sind wir ja seit Jahren dran. Da denke ich eher, wenn es um die humanoiden Roboter geht, dass ich da jetzt im Pflegebereich schaue oder wirklich in einen Bereich, wo man wo der demografische Wandel jetzt auch zuschlägt, beziehungsweise auch bei Arbeiten, die einfach heutzutage nicht mehr so gern gemacht werden. Auch deswegen, weil wir einfach einen hohen Lebensstandard in Europa haben. Ja, das war vielleicht vor 30 Jahren nicht so und ist jetzt so, dass es gewisse Arbeiten gibt, wo sich die Leute einfach zu schade dafür sind. Ja. Mhm. Was natürlich, ja, und da muss man auch entgegenwirken. Und ja, ich bin auch der Meinung, dass, ich weiß zwar noch nicht, wie das zu finanzieren ist, ja, aber es wird sicher in Zukunft über die Bevölkerung gesehen weniger gearbeitet. Ja. Mhm. Ob man das jetzt gut oder schlecht heißen soll, ja, es ist jetzt eine andere Frage, aber ich glaube, es wird sich so entwickeln.
Da würde ich dann auch gerne einhaken. Weil wir ja auch, also ich, meine These war ja jetzt schon vor ein paar Folgen, ja, irgendwann wird es einmal der Alex sagt immer noch, den Handwerker auf der Baustelle wird es immer noch brauchen. Ich sage immer, irgendwann wird es den Handwerker auch nicht mehr brauchen. Wenn wir jetzt noch schauen auf 2035, ja, was würdest du sagen, welchen Beruf auf der Baustelle gibt es dann definitiv nicht mehr? Deine Einschätzung nach, also wir werden nicht 2035 nicht fragen, ob du recht gehabt hast oder nicht. Und welchen Job gibt es dafür neu? Ja.
Das ist sehr spannend, sehr spannende Frage. Also ich glaube, dass die bestbezahltesten Jobs in Zukunft, das werden die sein, die Robotik und die KI überprüfen. Mhm. Die wird es geben. Also man hat einfach nur die, gerade in der Ingenieurskunst, die das überprüfen werden. Und da sind wir wieder bei dem Haftungsthema. Mhm. Wenn wir die Haftung jetzt weglassen, wird es nicht so sein, aber die ist halt da und das ist auch gut so, dass die da ist in vielen Bereichen. Das heißt, diese Überprüfung wird es geben, natürlich in einem viel kleineren Ausmaß, weil die Systeme das übernehmen werden. Die werden das auch teilweise sicher besser überprüfen können, aber es muss nur wen gehen, der da in einem Vier-Augen-Prinzip, nur das zweite Paar Augen ist halt dann ein digitales. Mhm. Das denke ich, wird auch gerade in der Baubranche die sein, die da drauf schauen. Mhm. Was ich gar nicht einschätzen kann, ist, wie es jetzt mit der Kreativität in der Immobilienbranche ausschaut. Das heißt, kann wirklich eine KI oder eine Robotik die Kreativität, sage ich mal, eines Architekten so gut einfangen und kann diesen, ich sage immer, bin selber sehr, arbeite sehr viel mit Kreativitätsmethoden und so, und ich sage, so Kreativität gehört immer ein bisschen Wahnsinn. Mhm. Umso wahnsinniger, dass man ist, umso kreativer ist man. Und darum glaube ich, ob das abbildbar ist, das werden wir sehen. Und von den Jobs her, also ich glaube jetzt nicht, ich habe selber 2 Jahre lang mit 16 und 17 ganzen Sommer am Bau gearbeitet, im Ferialjob, und habe da im ersten Sommer 95% Kinetten gegraben mit der Hand. Mhm. Und also ich glaube, das wird 2035 niemand mehr machen. Ja? Ja. Das wird ein Bagger machen und den wird auch keiner mehr steuern, mhm, sondern der hat diesen Plan eingespielt, weiß genau, was er zu tun hat und wird das machen. Ja? Mhm. Und das Einzige, was da passieren kann, ist natürlich, dass der seine Kinetten gräbt und am nächsten Tag kommt vielleicht die Aufsicht und dann sieht, dass man da jetzt irgendein Fund aus der römischen Zeit zerstört hat, ja, weil er das nicht gesehen hat. Das sind natürlich die Sachen, die passieren werden. Aber generell, das sind Dinge, diese, wie ich schon gesagt habe, diese repetitiven Dinge, die Wochen, Tage lang dauern, auch dieses Ziegelsetzen, mhm, Klassiker, also solche Dinge, das wird ganz sicher jetzt nicht mehr geben. Ich glaube schon, dass man wahrscheinlich, wenn man jetzt diesen die Kontrolle weglässt, dass man ein Haus bauen, eine Wohnung renovieren, dass das wahrscheinlich vollkommen autonom gehen wird dann. Mhm. Kann natürlich dann sein, dass vielleicht die letzte Stufe auf der Treppe fehlt oder sowas, ja, weil da halt irgendein Fehler passiert ist. Das wird sicher am Anfang sein. Aber
es kein Eingangstier gibt.
Ich glaube schon, dass wir da hinkommen. Ja.
Ja.
Was ich mir noch schwer vorstellen kann, ist jetzt sozusagen aufs Dach zu gehen und die Klimaanlage zu reparieren. Aber auch das wird irgendwann einmal so, ja, sein. Aber dass du in einen Altbau irgendwo hingehst und sagst, du zerlegst das Ding, tauscht was aus, fährst wieder weg. Aber auch das
ist auch ein Ding, was zum Beispiel in der Robotik schwierig ist. Also eine Fehleranalyse, wo man vorher nicht weiß, welche Form der Fehler darstellt, das ist eine der schwierigsten Aufgaben in der Robotik. Also zum Beispiel ein Installateur, der in eine Wohnung kommt und anhand von einer nassen Stelle auf der Decke ganz genau weiß, an was das liegt, ja, das ist Königsdisziplin. Mhm. Da geht man eher in diese prädiktive Instandhaltung, dass ich halt mit Sensoren schon vorab schaue und einfach aufgrund von Basisdaten weiß, ich muss das jetzt tauschen, weil es wird in den nächsten Monaten kaputt werden.
Aber da sind wir wieder beim Thema, und das verfolgt uns eigentlich auch jetzt schon immer wieder, Daten, Daten, Daten. Ohne die Daten, ohne die Basisdaten wird das alles nicht funktionieren.
Das definitiv heißt ja immer, Daten ist das neue Gold.
Ja.
Ja, und das ist ja ganz genau so. Also sieht man ja auch, wo man abgreift. Für mich ein klassisches Beispiel, gibt es so Unternehmen, die beschäftigt sich mit Bilderkennung, und ich beschäftige mich sehr viel gerade in der Forschungsgruppe mit industrieller Bilderkennung. Das heißt, dass ich aus einem Bild rauslese, was die nächste Aktion ist. Und ihr kennt das wahrscheinlich, ihr geht auf eine Website oder ihr möchtet irgendwo weitergehen und dann kommen diese Bilder, wo sehen Sie eine Brücke, wo sehen Sie ein Auto, und diese Firma macht genau das, und das, was wir da anklicken, welche Autos, welche Brücken das sind, diese Daten werden genommen, um das autonome Fahren zu trainieren, zum Beispiel.
Ah, tatsächlich.
Okay. Seit Jahrzehnten. Genau, also das ist der Datenstrang dahinter.
Okay, spannend. Siehst du, wir trainieren alle die autonomen Autos.
Genau so ist es.
Sehr cool. Ich glaube, wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Wir könnten noch ewig weiter plaudern. Mein nicht vorhandenes Skript ist noch ewig lang. Ich sage herzlichen Dank an dich, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Ein kurzer Shoutout auch noch an den BTM-Podcast, an den Florian Gschwandner und an Martin Karswurm. Wir haben uns nämlich über die BTM-Community gefunden, der Gernot und ich. Und deswegen haben wir die Möglichkeit gehabt, dich da einzuladen. Also vielen Dank dazu. Also Alex, wenn du keine Frage mehr hast, würde ich sagen.
Herzlichen Dank auch von meiner Seite, war sehr interessant.
Danke dir.
Vielen Dank für die Einladung, war wirklich ein tolles Gespräch.
Danke dir.